Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 2. Mai 2024. Dies ist mutmaßlich die letzte Einschaltung aus Vietnam, aus meinen Frühlingsferien. Melancholie macht sich breit und Dankbarkeit. Vielen Dank, dass Sie sich haben mitnehmen lassen auf diese Expeditionen, auf diese Sondersendungen. Das war so nicht geplant gewesen. Ich habe mir gedacht, ich mache die eine oder andere Sendung, damit da der Faden nicht abreißt. Aber dass mich dieser Vietnamkrieg dann so beschäftigt hat, dass er mich so gewissermaßen in Beschlag, Entschuldigung, nehmen konnte, das war überraschend und noch immer stecke ich tief in der Lektüre von Mark Bodens Buch über die Schlacht von Hue 1968, diesem Brennpunkt des Vietnamkriegs, weichenstellend ein Meilenstein. Nachher sollte dann vieles anders sein. Und schon interessant, wenn man das heute nach über 50 Jahren mit Abstand zur Kenntnis nimmt, was damals passiert ist, wie eben gerade in Kriegen sich die Leute, auch die intelligentesten Leute und auch die integersten Leute, komplett verrennen können. Und am schlimmsten ist es dann, wenn sie mit den allerbesten Absichten antreten. Viele von Ihnen haben mir geschrieben, ja, wie kommen Sie auf die besten Absichten, wenn man da tonnenweise Bomben auf ein Land abwirft, dann hat das doch nicht mit besten Absichten zu tun. Ich glaube, das Rätsel des menschlichen Handels und auch das Rätsel des Bösen erschließt sich einem eben nur, wenn man sich darauf einlässt, die Menschen sozusagen in ihrem, ja, moralischen Geltungsanspruch ernst zu nehmen, vor allem dann, wenn sie eben glauben, dem Bösen gegenüber zu stehen. Das ist ein ganz heikles Terrain und ein sehr gefährliches Gelände in der Politik, und es sind namhafte Leute, die immer wieder davor gewarnt haben. Mich speziell inspiriert hat in diesem Zusammenhang unser alter Philosophielehrer an der Universität Zürich, Hermann Lübbe. Professor Hermann Lübbe, vor einigen Jahren haben wir ihn, er ist mittlerweile hochbetagt, interviewt, hellsichtig, klar, damals beginnende Eskalationskrieg in der Ukraine, und Hermann Lübbe war zeitlebens ein großer Kritiker des politischen Moralismus, des Triumphs der Gesinnung über die Urteilskraft. Und das entsprechende Buch hat er schon vor vielen Jahrzehnten geschrieben, aber man möchte auch hier sagen, nichts Neues unter der Sonne. Die neue Weltwoche, die heute erscheint, die meine Kollegen in Nachtschichten gestemmt haben, wunderbar gelungen, wie ich meine, noch nicht alles lesen können hier in Asien, aber die Titelgeschichte sehr schön illustriert mit einem Gemälde, das ein Schiff auf sturmgepeitschter See zeigt. Die Titelgeschichte: Der Westen, Aufstieg oder Fall. Der Westen an einer Wegscheide. Und der Autor unserer Titelgeschichte ist kein geringerer als Jörg Friedrich. Jörg Friedrich, ein deutscher Bestseller-Autor und einer der ganz großen Publizisten zum Thema des Kriegs. Er hat sich mit dieser Materie schon in vielen sehr gut sich verkauft habenden und immer noch verkaufenden Büchern geäußert. Berühmt ist er geworden mit seiner Studie «Das Gesetz des Krieges über die Verbrechen und die Mitwisserschaft der Wehrmacht beim Vernichtungskrieg», wie es damals hieß, im Osten, auch bei den Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten. Dann auch ein internationaler Bestseller, der unglaubliche Diskussionen ausgelöst hat. So bin ich eigentlich auf Jörg Friedrich damals gekommen, 2002, der Brand über den Bombenkrieg, über den deutschen Städten, den er auch schonungslos, mitleidlos in einer packenden Sprache darlegte. Dann hat er geschrieben über den Ersten Weltkrieg 14 bis 18. Warum? Originell die Fragestellung, warum nicht ist dieser Krieg begonnen worden? Das ist ja die Frage, die die meisten Historiker beschäftigt mit Blick auf den Ersten Weltkrieg. Jörg Friedrich hat sich gefragt, warum hat er eigentlich nicht aufgehört, nachdem sie eingesehen haben, dass das so ja nicht funktionieren kann? Und dann natürlich auch seine Studie zum Koreakrieg, Yalu an den Ufern des Dritten Weltkriegs, über das Zusammenprallen der Atommächte. Ein, ja, mit Blick auch auf die heutige Situation, visionärer Text. Jörg Friedrich ist, das hat er mir gesagt, gar nicht einverstanden mit vielem, was ich da sage und schreibe über den Ukraine-Krieg. Umso mehr freut es mich, dass er auf die Einladung eingestiegen ist, einmal seine Sicht auf die geopolitischen Verwerfungen zu dokumentieren und zu formulieren für die Weltwoche. Ich freue mich wirklich, dass er jetzt bei uns hier als Autor in Erscheinung tritt. Wir haben das gleich zum Anlass genommen, noch ein paar geopolitische Texte von anderen namhaften Experten einzustreuen, unter anderem Neil Ferguson im Interview mit Urs Gehriger, aber noch viele andere Autoren mehr in der neuen Weltwoche. Sicherlich von Interesse auch über die schweizerischen Landesgrenzen hinaus, wie hier dieses Minenfeld da der sich zusehends zuspitzenden internationalen Politik beschrieben wird. Kommen wir zu den Themen, kommen wir zu den Nachrichten aus der Heimat. Ja, gestern haben in der ganzen Schweiz die 1. Mai-Feiern bzw. Demonstrationen stattgefunden. Leider zum Beispiel in Zürich wieder mit den üblichen Gewalttaten, Sachbeschädigungen und nicht bewilligten Nachdemonstrationen, wie es jeweils in den Medien so schön heißt, von Linksautonomen. An der Bahnhofstrasse ist die Außenfassade der Lederach-Filiale schwer beschmiert worden. Die Redner forderten Massnahmen gegen den Kaufkraftverlust und warben für die Annahme der linken Prämieninitiative am 9. Mai. Um Ausschreitungen und Zerstörungen zu vermeiden, fordern die Jungfreisinnigen richtigerweise, der 1. Mai solle als Feiertag abgeschafft werden. Abstoßend, wie hier Sachbeschädigungen einfach Jahr für Jahr hingenommen werden. Ich habe es gestern gesagt, stellen Sie sich einmal das Toben in den Medien vor, wenn die Bürgerlichen, wenn die Rechten, die sogenannten Rechten, einen solchen Kampftag hätten. Das ist doch einfach unglaublich, dass man das laufen lässt. Und wenn es dann eine Schokoladenfirma trifft, an bester Lage, eine erfolgreiche Schokoladenfirma aus der Schweiz, auf die wir alle stolz sein können, einfach deshalb, weil die Besitzerfamilie oder der mittlerweile zurückgetretene ehemalige Patron der Firma ein, ja, bekennender Christ ist mit, wie ich höre, wie es angeblich heißt, etwas konservativen Neigungen. Ich meine, sind wir eigentlich komplett verrückt geworden, dass wir in der Schweiz das nicht mehr tolerieren, wenn es andere Meinungen gibt und wenn sich jemand in einer unverstellten Weise dem Christentum zuwendet und sich hier sozusagen auch etwas missionarisch betätigt hat. Ich meine, das sind doch Missstände, das sind Ungeheuerlichkeiten, da zieht es einem geradezu die Schuhe aus. Nein, das ist also wirklich, das ist eine Schande, was da passiert. Und auch wieder an diesem 1. Mai und diese Schönfärbereien. Wir müssen dieses Kapitel sofort beenden, damit ich mich da nicht in Rage rede, schon früh morgens. Der Tagesanzeiger würdigt die starke Stellung der Gewerkschaften trotz Mitgliederschwund, trotz Rekordzahl im negativen Sinn an Mitgliedern. Haben die Gewerkschaften Erfolg? Bei Abstimmungen sind sie eine starke Macht und dies verbindet die Zeitung vor allem mit der Person des Gewerkschaftschefs, des Pierre-Yves Maillard, der als linker Blocher hier bezeichnet wird, der Gewerkschaftspräsident. Und die Arbeitgeberseite bzw. die Wirtschaftsverbände hätten eben nichts Gleichwertiges, keine Persönlichkeit von der Wasserverdrängung eines Pierre-Yves Maillard dem entgegenzusetzen. Was Maillard meines Erachtens stark macht, ist, dass er bei aller Durchschlagskraft und auch Beharrlichkeit, mit der er seine Themen verfolgt, Pierre-Yves Maillard ist auch ein einnehmender Mensch, ein Politiker, der sich mit der sogenannten Gegenseite auch immer wieder ins Vernehmen setzen kann und eben kein dogmatischer Sturkopf, kein Betonkopf mit dem man sich nicht unterhalten möchte, ganz im Gegenteil. Die Politik bestimmt die Kultur. Auf Druck der Luzerner Regierung ist ein Konzert der russischen Starsopranistin Anna Netrebko im KKL vom 1. Juni einfach abgesagt worden. Grund sei ihre angebliche Nähe zu Wladimir Putin und die zeitliche Nähe zur vorgesehenen Ukraine-Friedenskonferenz vom 15. und 16. Juni auf dem Bürgenstock. Netrebko bedauert die Absage entgegen den vertraglichen Verpflichtungen, so viel zur viel gerühmten Rechtssicherheit in der Schweiz, Pacta sunt servanda, gilt offenbar nicht mehr. Die politische Opportunität, die Grosswetterlage, der Druck der Medien, all das reicht heute aus, damit selbst ja, angesehene Institutionen sich einfach über ihre Vertragsverpflichtungen hinwegsetzen. Ein trauriges Kapitel. Und sie weist darauf hin, dass es bei keinem ihrer fast 100 Auftritte seit März 2022 zu irgendwelchen Unruhen gekommen sei. Im Übrigen hat sich Anna Netrebko in mehreren Erklärungen gegen den Ukraine-Krieg und für einen Frieden ausgesprochen. Aber das reicht eben diesen Meinungsterroristen nicht. Da ist eben allein die Tatsache, dass du ein Russe bist, das bringt dich dann schon in die absolute Verfemung. Also hier haben wir auch wieder ein wunderbares, ein grässliches Beispiel für diesen Rassismus, ja für diesen offenkundigen Rassismus oder sollen wir es Politnationalismus, Nationalissimus nennen, der Wohlmeinenden, die sich da sozusagen auf der richtigen Seite wähnen. Wieder beim Vietnamkrieg. Nichts ist gefährlicher, als wenn Menschen glauben, sie hätten absolut recht und dass sie seien da unfehlbar und moralisch ganz weit vorne und die anderen seien absolut im Unrecht. Ja, dann wird es eben unheimlich und dann gelten auch bald einmal rechtsstaatliche Normen und Standards nicht mehr. Halte fest, Anna Netrebko wird in der Schweiz einfach deshalb am Auftreten gehindert, weil sie Russin ist, weil sie den falschen Pass hat. Das ist auch eine Schande, das ist fürchterlich. Und dass die Medien sich dazu auch noch ja, so halblauwarm positiv ausdrücken, das ist ja auch ein Abgrund, der weit tief blicken lässt. Die Kultur müsste meines Erachtens eine Brücke bilden in der heutigen Welt. Eine Brücke der Verständigung. Man sollte gerade diese Möglichkeit annehmen, eben russische Künstler einzuladen, auch ukrainische, egal welcher Herkunft und welcher Nationalität, die Kultur ist zu verteidigen als verbindendes Element, vor allem in einer Welt der Kriege. Aber diese Handlungsweisen zeigen Ihnen eben, dass vor allem auch auf unserer Seite etwas nicht mehr stimmt, dass man sich verrennt, dass man sich verbarrikadiert, dass man auch in so eine McCarthy-Stimmung, in so eine Ausgrenzungs-, in eine Hexenjagd-Hysterie sich hineinzuversetzen im Begriff ist. Für ein Land wie die Schweiz, das auftritt als weltoffen. Und gerade jene Kreise, die sich als unendlich weltoffen bezeichnen, sind hier ja die engstirnigsten. Das ist keine gute, das ist eine Fehlentwicklung, die wir da zu beklagen haben. Die CH Media Blätter haben eine interessante, vielleicht auch etwas unfreiwillig entlarvende Berichterstattung jetzt vorgelegt. Das spricht aber nicht gegen CH Media, unfreiwillig entlarvend. Da würde ich eher die Person meinen, die da interviewt worden ist. Fünf bürgerliche Altbundesräte warben vor knapp 2 Monaten in einem eindringlichen Ton für ein Nein zur 13. AHV-Rente. Der Brief flog den ehemaligen Magistraten um die Ohren. Zu den Kritikern gehörte auch eine Altbundesrätin. Ruth Dreyfus fand es komisch und unüblich, wie sie sich ausdrückte, dass sich bürgerliche Altbundesratsmitglieder koordiniert äußern, um ihrer Abstimmungsempfehlung mehr Kraft zu verleihen. Sie selbst, ließ Dreyfus die Öffentlichkeit wissen, halte sich gewöhnlich in Abstimmungskämpfen eher zurück. Die Betonung liegt auf dem eher, denn sie setzte sich für ein Ja zur 13. AHV-Rente ein. Dem Tagesanzeiger bot Dreyfus etwa ein Interview zum Thema an. Angesprochen auf ihr widersprüchliches Handeln, sagte sie, Zitat, «Ich habe der Haltung des Bundesrates seit meinem Rücktritt selten widersprochen, aber jetzt, wo es um den Ausbau der AHV geht, ein Werk, das mir sehr am Herzen liegt, mache ich eine Ausnahme und engagiere mich für den Ausbau, für die Annahme der 13. AHV-Rente.» Zitat Ende. Nun folgt die nächste Ausnahme. Ruth Dreyfus macht wieder Abstimmungskampf gegen den Bundesrat und für die Prämieninitiative ihrer Partei. Im Podcast mit SP-Co-Präsident Cedric Wermuth erklärt sie während 40 Minuten, weshalb es ein Ja zur Deckelung der Krankenkassenprämien braucht. Die steigenden Prämien würden dazu führen, dass die Versicherten die höchste Franchise wählen und dann im Krankheitsfall aus finanziellen Gründen nicht zum Arzt gehen. Nur sollte sich Ruth Dreyfus nicht beklagen. Sie ist die Mutter jenes Krankenversicherungsgesetzes, das zwar die Leute nicht wegen Krankheit in den Ruin treibt, aber wegen der stets steigenden Prämien. Meine Damen und Herren, das war's für heute Weltwoche Daily. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Und wie gesagt, fast etwas melancholisch, mit einem gewissen Trennungsschmerz verabschieden wir uns aus Vietnam. Heute werden wir zurückfliegen, dann geht's wieder in die kühleren europäischen Gefilde. Es freut mich und ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen ein paar Eindrücke zu vermitteln, so improvisiert und zum Teil schnell zusammengestellt sie auch immer waren, von ihren Rückmeldungen her zu beurteilen. Ist das durchaus angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt aber nicht verpassen, die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Merci.